das Nachspiel, ja. Zu unserem heutigen Diakoniesonntag möchte ich Sie ganz herzlich begrüßen. Und ich denke, der Wochenspruch passt ganz gut zu diesem Anlass. Römer 12, Vers 21. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Mittelpunkt soll das Thema stehen, wer ist mein Nächster? Eine zentrale Frage in der Diakonie. Und wir haben diesen Diakoniesonntag vor allem auch deshalb, um deutlich zu machen, Gemeinde und Diakonie gehört zusammen. Die Gemeinde und die diakonischen Einrichtungen der Gemeinde sollen eine enge Verbindung miteinander haben, sollen ein Zuhause bilden, die Gemeinde soll ein Zuhause bilden für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für die Leute, die begleitet werden in unseren Einrichtungen. Und an dieser Stelle darf ich Sie auch ganz herzlich begrüßen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Einrichtungen und die Leiterinnen und Leiter, die heute in unserer Mitte sind. Es sind beileibe nicht alle, sondern nur die Neuen. Aber die Neuen, das sind in jedem Jahr auch so circa 60 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Wir freuen uns immer wieder auch sehr darüber, dass die Stellen überhaupt besetzt werden können, wenn sie frei werden, dass wir da wieder Leute finden, die dann auch mit einer christlichen, mit einer geistlichen Motivation sich da reinstellen in diese Aufgaben. Ganz herzlich möchte ich grüßen von Dieter Messner und Wolfgang Lorenz und einigen Brüdergemeinderäten, die heute in Wilhelmsdorf sind. Die Wilhelmsdorfer sind uns ein bisschen voraus. Die dürfen nämlich heute ihr neues Gemeindehaus einweihen. Und das dauert bei uns noch ein bisschen. Bis jetzt haben wir es erst auf einem Bild. Und die Umsetzung, die wartet noch auf sich. Die kommt noch. Aber wir wollen auch an unsere Tochtergemeinde Wilhelmsdorf denken am heutigen Tag. Wir wollen nun Gott loben mit dem Lied Lob, Anbetung, Ruhm und Ehre. Aus dem Gemeindeliederbuch, das ist bei uns das rote Liederbuch, singen wir das Lied 234, die Strophen 1 bis 3.
Wir erheben uns zum Gebet. Mein Herz hält dir vor dein Wort. Ihr sollt mein Antlitz suchen. Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. Wir wollen jetzt in der Stille das Antlitz unseres Gottes suchen. Eine Woche mit ihren alltäglichen Pflichten und Anforderungen liegt hinter uns, lieber Herr. Heute dürfen wir wieder Sonntag feiern, in unserer Gemeinde den Diakoniesonntag. Du hast deiner Gemeinde hier in Korntal, seit sie besteht, den Dienst der Liebe aufgetragen an jungen und alten und kranken Menschen, die allein nicht weiterkommen, die unsere Hilfe und vor allem dich brauchen. Auch den Dienst an den kleinen Kindern in den Kindergärten und auch den Dienst der Gastfreundschaft an Menschen, die unterwegs sind und Herberge suchen. Wir danken dir für die Mitarbeiter unter uns, die du in deinen Dienst gerufen hast. Segne du sie und lass sie ein Segen sein. Lass nun in deiner heiligen Gegenwart alles, was uns zerstreuen und von dir wegziehen will, hinter uns bleiben. Gib uns ein offenes Ohr und ein offenes Herz für das, was du uns jetzt sagen willst. Segne dein Wort an einem jeden von uns so, wie er es braucht. Mach unsere Ohren frei und sprich hinein in unsere Herzen nun. Lass uns nichts hören als nur dich und hilf uns, was du sagst, zu tun. Von deinen Worten können wir leben, durch deine Worte weitersehen. Mit deinen Worten können wir sterben und auf dein Wort hin auferstehen. Amen.
Ich darf Sie bitten, wieder Platz zu nehmen. Herr, wir machen es in diesem Jahr mal so, dass wir die Vorstellung der diakonischen Mitarbeiter an den Anfang nehmen. Jetzt werden Sie fragen, warum machen wir das? Das sind so viele Gesichter und kann ich mir doch die Namen und diese Gesichter nicht merken? Das müssen Sie auch nicht, aber es wäre einfach gut, wenn durch diese Vorstellung das bewusst wird, wieder neu bewusst wird, was in den diakonischen Einrichtungen geschieht, dass sie auch diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gebet begleiten. Und vielleicht merken sie sich jetzt nicht alle Gesichter so ganz genau mit den dazugehörigen Namen, sondern vielleicht greifen sie einfach mal einige heraus und sprechen sie dann an nach dem Gottesdienst oder fragen sie mal bei dem einen oder anderen nach, wie geht es denn in ihrem Dienst, beispielsweise im Altenzentrum oder im Kinderheim. Ich freue mich, dass vom Landschlosshotel Herr Rohringer unter uns ist. Er ist Geschäftsführer im Landschlosshotel und Sie haben sicher schon gehört, dass das Landschlosshotel ja jetzt wieder von der Brüdergemeinde betrieben wird und das Pachtverhältnis auslief. Und da macht er diese wichtigen Aufgaben, dass er das Landschlosshotel begleitet und die Grundlage dafür legt, dass das möglich ist. Und ich begrüße Sie herzlich, Herr Rohringer, und freue mich, dass Sie da sind, dass Sie für uns diesen wertvollen Dienst tun. Vielleicht ist es im nächsten Jahr dann schon so, dass hier auch einige neuen Mitarbeiter vom Landschlosshotel stehen. Wir wollen das Landschlosshotel dann auch so mit hineinnehmen in diesen Diakoniesonntag. Dann käme das Verwaltungsamt. Da haben wir einen neuen Mitarbeiter. Das ist Paul Gerhard Zeier. Ich möchte einfach bitten, Herrn Zeier nach vorne zu kommen. Machen Sie es so, dass jetzt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich hier Herrn Zeier anschließen. Das wird dann eine immer größere, immer buntere Schar. und dass sie einfach dann vorne mit ihm stehen bleiben, dass er nicht so allein hier stehen bleiben muss. Er ist der Nachfolger von Frau Denkmann und im Rechnungswesen, in der Verwaltung, vor allem für die Kinderheime zuständig. Wir freuen uns, dass durch ihn diese Lücke geschlossen werden konnte. Und dann geht's weiter zu den ganz Kleinen in den Kindergärten. Wir haben eine neue Mitarbeiterin bekommen im Wilhelm-Götz-Kindergarten. Bitte.
Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen, auch im Namen meiner Kollegin aus dem Wilhelm-Götz-Kindergarten. Ja, Sie sehen, wir haben eine neue Mitarbeiterin seit September bekommen. Das ist die Dorothee Schweikart. Wir freuen uns ganz arg, dass wir jetzt dadurch neu unterstützt werden durch eine neue Fachkraft. Gebürtig kommt die Frau Schweikart von der Schwäbischen Alb im Reutlinger Raum, hat dort auch Ausbildung und ein bisschen Praxiserfahrung gesammelt. Nach einer 8-monatigen Bibelschulzeit im Missio Center in Berlin hat sie ein Jahr in Freiburg im Kindergarten gearbeitet. Sie kommt vom geistlichen Hintergrund aus der Landeskirche und hat auch bei den Altpietisten oft mitgearbeitet. An der Stelle möchte ich Ihnen auch ganz herzlich danken für alle Gebete, für alle Unterstützung, die wir immer wieder neu auch erfahren im Kindergarten, weil die Kinder sind einfach was ganz Kostbares und da sind wir angewiesen auf ihre Gebete und da freuen wir uns ganz arg, wenn wir das auch immer wieder neu hören und spüren dürfen. Und jetzt freuen wir uns einfach auf die gemeinsame Zeit mit unserer neuen Mitarbeiterin und sind gespannt auf alles, was kommen wird.
Ja, vom Kindergarten geht's dann in die Schule und wir machen jetzt weiter mit der Johannes-Kollen-Schule. Herr Ebertshäuser wird die Mitarbeiter vorstellen. Liebe Gemeinde, ich freue mich, dass ich heute eine größere Gruppe von Lehrerinnen und einem Lehrer Ihnen vorstellen darf. Das letzte Mal waren es ja zwei Kolleginnen und zwischenzeitlich hat sich schon einiges getan. Eine Kollegin hat entdeckt, dass sie im Nachbarort eine Schule für Erziehungshilfe gefunden hat, wo sie gut unterrichten konnte und deswegen ist sie gegangen. Im Rahmen der üblichen Fluktuation sind zwei weitere Kolleginnen dann zum Schuljahreswechsel von uns gegangen. Und wir haben eine Außenstelle, eine Außenklasse neben unserer Außenstelle in Bietigheim-Bissingen in Leonberg eröffnet. Und deswegen sind auch nach Leonberg zwei Kolleginnen vom Stammkollegium gegangen. Aus diesem Grund sind es fünf Kolleginnen und ein Kollege, die ich Ihnen vorstellen darf. Das Besondere ist wohl, dass wir dieses Jahr von der Johannes-Kullen-Schule her gesehen sehr dankbar sein dürfen über das benachbarte, befreundete Ausland, weil sehr viele, zumindest gebürtig, nicht aus Württemberg kommen. Ja, ich fange an bei der Frau Sabine Ferno, die hier steht. Sie kommt aus Oldenburg in Niedersachsen, war schon im letzten Schuljahr als Eingliederungshelferin bei uns und es hat ihr anscheinend so gut gefallen, dass sie gesagt hat, jawohl, da will ich noch stärker einsteigen. Dann die Frau Sabine Jutz, die kommt aus dem Fränkischen, aus der Nähe von Schweinfurt, ist jetzt aber schon länger in Gerlingen. Vielleicht kennt der eine oder andere eine Beziehung zu einem Autohaus, das wäre nicht zufällig. Es ist so, dass sie bei uns, sie war vorher sehr viel im Religionsunterricht im Kirchenbezirk hier tätig und wird bei uns auch mit Religion und auch anderen Fächern einsteigen. Dann die Frau Annedore Miksch, die da vorne steht, gebürtig aus Fritzlar in Hessen. Sie hat den Mut gefunden, gleich eine Klasse als Klassenlehrerin zu übernehmen, die Förderschulklasse 5. Die Frau Jessica Nassel aus Trier in der Pfalz, die auch
auswärts, genauso wie die Frau Mix, die war übrigens in Rostock für ihre Ausbildung, die Frau Nassel in Landau in der Pfalz. Sie hat auch eine Klasse übernommen, unsere Hauptschulklasse 5, mit recht munteren und ja doch nicht ganz pflegeleichten Bürschchen. Dann haben wir auch ein schwäbisches Paradepferd vorzuweisen, da bin ich sehr stolz. Unser einziger Mann, das ist der Herr Ralf Schmidt, der kommt gebürtig aus Ludwigsburg. Er war an verschiedenen Schulen, auch am Schluss an Sonderschulen tätig mit Sportunterricht und hat bei uns das nicht leichte Los, dass er vor allem mit Sport eingesetzt ist. Und last not least, die Frau Tina Seiter, die, ja, das kann man nicht als Ausland bezeichnen, vor allem im Jubiläumsjahr unseres Bundeslandes, aber sie ist doch ein bisschen abseits, sie ist gebürtig aus Karlsruhe und wohnt auch noch in der Ecke. Wir freuen uns, dass sie den weiten Weg immer auf sich nimmt und dass sie auch eingesetzt ist in verschiedenen Klassen im Förderunterricht. Soweit mal.
Ja, vielen Dank. Jetzt geht es weiter mit dem Flattichhaus. Schwester Anne wird die Mitarbeiter vorstellen.
Ja, dieses Jahr ist es nur eine kleine Gruppe. 2, 3 sind erkrankt, wir konnten nicht hier sein. Ein bekanntes Gesicht werden Sie entdecken, die Frau Karin Wacker. Die wird nächstes Jahr in das BA-Studium einsteigen und macht jetzt ihr Vorpraktikum in der sozialen Gruppenarbeit in Bietigheim-Bissingen. Dann Frau Nanz kommt aus Münchingen, also Korntal-Münchingen, und ist die Nachfolgerin von der Frau Weigand, die ja in Ruhestand gekommen ist. Leider habe ich gemerkt, muss der Herr Luggenbach erkrankt sein. Den hätte ich Ihnen gern vorgestellt. Der ist nämlich 10 Jahre Oberfeldwebel gewesen bei der Bundeswehr. Und oder ist er irgendwo noch hier? Er wollte nämlich hier sein. Und er hat uns ganz interessanterweise übers Internet gefunden. Blaukreuz-Mitarbeiter und will jetzt umsatteln, umschulen. Und deshalb freuen wir uns, dass wir ihn jetzt noch ein paar Jahre haben. Und Frau Brecht ist ganz neu da, nur seit ein paar Tagen aus Großbottwa und hat nach einem kurzen missionarischen Einsatz sich entschlossen, in die Jugendhilfe einzusteigen. Wir hoffen, dass Sie diesen Schritt nicht bereuen, Frau Brecht. Dann Frau Anders fühlt sich gar nicht mehr als neue, weil es schon bald ein Jahr wird, dass sie in eine stationäre Innenwohngruppe eingestiegen ist und ist eigentlich schon gar nicht mehr wegzudenken aus diesem Haus, besonders durch ihre künstlerische Begabung. Ja, und dann noch Frau Wörtche, hat auch nach ihrem Studium noch ein Jahr Bibelschule gemacht in Beatenberg und seit Februar arbeitet sie in unserer Außenwohngruppe und hat dort schon vielfältige Erfahrungen gesammelt. An dieser Stelle auch nochmal einen herzlichen Dank, besonders, dass Sie auch in diesen Sommerwochen an uns gedacht haben in Ihren Gebeten. Und wir sind auch weiterhin sehr, sehr dankbar, wenn Sie uns begleiten.
Ja, und dann geht es weiter mit dem Kinderheim Hoffmannhaus. Herr Link wird die Mitarbeiter vorstellen.
Ich habe Ihnen ein paar mehr mitgebracht, wenn wir auch mehr sind. Obwohl es nicht alle sind, denn einige brauche ich Ihnen gar nicht vorzustellen, auch von den Fachkräften, die wir angestellt haben, denn die kennen Sie schon. Die haben nämlich ihre Ausbildung bei uns gemacht, entweder in der Berufsakademie oder haben ihr Anerkennungsjahr gemacht und sind letztes Jahr schon vorgestellt worden. Ich bin sehr dankbar, dass sehr viele nach der Ausbildung bleiben. Also weit über 50% unserer Fachkräfte haben bei uns auch die Ausbildung gemacht. Als einzige Fachkraft darf ich der Herr Büttner Ihnen vorstellen. Er arbeitet in unserer Außentagesgruppe in Vaihingen-Enz. Die Stelle ist frei geworden, weil Herr Kapp in die andere Gruppe gewechselt ist und wir dort die Kapazität erweitert haben. Wir betreuen ja in Vaihingen-Enz zurzeit 27 Kinder und Jugendliche. Er hat vorher im Behindertenbereich gearbeitet, eine Heilpädagogenausbildung gemacht und hat jetzt in Vaihingen angefangen. Dann die Antje Abel, kommt aus Eberdingen, hat 10 Jahre oder über 10 Jahre vorher auf der Bank gearbeitet und wollte sich jetzt einfach mal im sozialen Bereich orientieren, ob sie dann eine Ausbildung in diesem Bereich machen will. Die Nadine Bitzer kann leider nicht da sein, sie ist krank, sie kommt aus Oberkochen und schreibt sich gleich wie die Korntaler Bitzer, aber bis jetzt haben wir noch keine Verwandtschaft feststellen können. Sie war vorher in der Bibelschule in Tübingen und möchte anschließend die Ausbildung an der Berufsakademie machen. Matthias Ellinger, den kennen wir schon vom letzten Jahr, weil er da ein Kurzpraktikum bei uns gemacht hat an der Außenwohngruppe in der Sonnenbergstraße und er ist jetzt zum Anerkennungsjahr zurückgekehrt in die Sonnenbergstraße. Anerkennungsjahr zum Jugend- und Heimerzieher absolviert er hier. Dann die Caroline Hoffmann kann leider auch nicht da sein, da ist heute Taufe und sie ist Patin und da soll sie halt dabei sein natürlich. Sie kommt aus Würzburg und wurde am Marburger Bibelseminar ausgebildet. Sie hat eine Dreifachausbildung als Erzieherin, Gemeindepädagogin und Religionslehrerin. Die Julia Merscher macht ihr Praxissemester bei uns. Sie studiert an der Uni in Tübingen und ist in unserer Außenwohngruppe in der Hoffmannstraße eingesetzt. Daniela Metzger kommt aus Schwäbisch Hall und möchte ebenfalls die BA-Ausbildung im Sommer anfangen. Da habe ich im Zeugnis was Interessantes gelesen. Sie organisierte und gestaltete selbstständig den Schülerarbeitskreis der Schule. Ich finde es einfach klasse, dass auch eine Schule das ins Zeugnis reinschreibt. Miriam Perrat ist Französin und kommt aus Orléans. Nach einem Puppenspielerstudium in Stuttgart hat sie sich zur Erzieherin ausbilden lassen und macht jetzt gerade in Vaihingen in der Außentagesgruppe ihr Anerkennungsjahr. Die Ellen Roth kommt aus Stuttgart als Mitarbeiterin in der Kinderkirche, im Jugendwerk, hat sie den sozialen Bereich kennengelernt, vor allen Dingen dann über die Sozialpraktika im Heidehof-Gymnasium und hat sich so entschieden, Sozialpädagogik an der BA zu studieren im nächsten Jahr. Nicole Schenk ist eine engagierte Mitarbeiterin der Kirchengemeinde und im CVM und im Kirchenbezirk. Sie kommt aus Vlacht. Sie kam oder hat ihre Erzieherausbildung in Reutlingen gemacht und ist jetzt zum Anerkennungsjahr bei uns. Die Hanna Schmückle kommt aus Birgach. Sie möchte im Frühjahr mit der Ausbildung zur Kinderkrankenschwester anfangen und überbrückt diese Zeit jetzt in unserem Reitbereich und macht dort ein Praktikum. Ja, das wäre, glaube ich, alle. Ich hoffe nicht, dass man so geht wie letztes Jahr, dass ich etwas vergessen habe. Pfarrer Wanner hat uns gebeten, dass wir was singen, ihnen was vorsingen. Dann haben wir gedacht, wir singen vielleicht den Kanon, dass sie auch was mit heimnehmen können. Und zwar haben wir da den Kanon gefunden, den sie auch auf ihrem Zettel, den sie am Eingang kriegt, haben mit der Gottesdienstordnung. Der steht auf der Vorderseite in der Mitte. Da können sie da den Text finden, dass Erde und Himmel dir blühen, dass Freude sei größer als Mühen, dass Zeit auch für Wunder dir bleib und Frieden für Seele und Leib. Wir singen es Ihnen einfach einmal vor. Dass Erde und Himmel dir blühen, dass Freude sei größer als Mühen, dass Zeit auch für Wunder dir bleibt und Frieden Seele und Leib. So, jetzt singen wir es mal alle miteinander, ein bisschen schneller noch, kriegen wir nach. Erde und Himmel dir blühen, das Freude sei größer als Mühen, das Zeit auch für Wunder dir bleib und Frieden für Seele und Leib. Ich glaube, das können wir gleich im Kanon probieren. Wir teilen so ein, dass da drüben der Block die erste Stimme bildet, da unterstützen wir, dass der Anfang gut klappt, aber Posaunenspieler sind ja gut. Dann der Mittelblock, dann die rechte Seite und zum Schluss oben die Empore. Einmal gemeinsam und dann fängt's hier drüben an.
Erde und Himmel dir blühen, das Freude sei größer als Mühen. Das Zeit auch für Wunder dir bleib und Frieden für Seele und Leib. Und immer dir blühe, das Freude sei immer dir blühe,
ja, es hat doch schon ganz gut geklappt. Ja, das wünschen wir uns, dass auch in unserem Dienst Freude sei größer als Mühen und dass wir auch Zeit haben, Wunder zu erleben und diese Wunder auch zulassen. Manchmal steht man ja auch dem Wunder selber im Weg.
Ja, wenn Sie gerade noch da bleiben könnten, ja, da haben wir das ganze Ensemble nämlich dann vor uns, der neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Jetzt fehlt noch das Altenzentrum. Und Frau Esther Zimmermann wird jetzt die Mitarbeiter vom Altenzentrum vorstellen.
Guten Morgen, liebe Gemeinde. Herzliche Grüße aus dem Altenzentrum. Und wir möchten auch alle im Altenzentrum grüßen, die jetzt mit uns über die Videoanlage verbunden sind. Unterstützung auf Station 3 bekamen wir durch Frau Sabine Funk, ganz hinten, genau, und Frau Anna-Maria Schrapp, die auch im Urlaub ist zurzeit. In unserem Hauswirtschaftsteam, die für das gute Essen, die frische Wäsche und die Sauberkeit sorgen, haben neu angefangen Frau Mena Dogra und Frau Dorothea Hoeneß-Duncan, die auch verhindert ist heute. Die Aufgaben unseres Sozialdienstes, zu denen die Beschäftigung und Betreuung unserer Bewohner sowie die Angebote in unserer Begegnungsstätte gehören und vieles mehr, wurden übernommen von Herrn Jörg Peters. Ja, und ganz wichtig für alle unsere verschiedenen Bereiche sind unsere CDLer, die uns leider im Stich gelassen haben. Heinz Bodenmüller arbeitet in der Pflege, Steven Hoffmann arbeitet in der Haustechnik, Toni Schreiner arbeitet in der Hauswirtschaft. Und der patente vierte Zivi fehlt uns. Wir freuen uns sehr, dass wir dieses Jahr zwei Zivis aus Korntal unter uns haben. Und es wäre schön, wenn dies ein ansteckender Virus würde. Wir haben nämlich 4 Zivi-Stellen für eine wirklich sinnvolle Aufgabe. Zu unserer Mitarbeiterschaft gehört auch eine große Gruppe von ehrenamtlichen Helfern, die für unsere Bewohner und uns sehr wertvolle Dienste leisten. Viele sind ja jetzt auch hier unter uns. Und wir möchten uns ganz herzlich bedanken von dieser Stelle aus und Ihnen einfach sagen, dass so Sie alle die Möglichkeit hätten, mit zu unserer Mitarbeiterschaft zu gehören. Unsere Bewohner würden sich sehr freuen und wir auch. Und wir möchten uns ganz herzlich bei Ihnen bedanken für alles Mitdenken und Mitbeten. Vielen Dank.
Wir hören auf einen Bibelabschnitt aus Lukas 10, Vers 25 bis 37. Sie können diesen Text auch mitlesen auf Ihrem Faltblatt. Und siehe, da stand ein Schriftgelehrter auf und versuchte Jesus und sprach: Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Er aber sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Er antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Er aber sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet, tu das, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus: Wer ist denn mein Nächster? Da antwortete Jesus und sprach: Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog, und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit, als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin, und als er ihn sah, jammerte er ihn. Und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er 2 Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach: Pflege ihn, und wenn du mehr ausgibst, will ich dir's bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste gewesen, dem, der unter die Räuber gefallen war? Er sprach: Der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm: So gehe hin und tu desgleichen. Liebe Gemeinde, die gesamte Willenserklärung Gottes lässt sich auf 2 Gebote reduzieren. Wir nennen sie das Doppelgebot der Liebe. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von allen deinen Kräften und von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Die Liebe zu Gott steht also an der allerersten Stelle. Aber diese Liebe zu Gott lässt sich nicht abkoppeln von der Liebe zum Nächsten. Wir sind wie ein Gefäß, das gefüllt wird durch die Liebe zu Gott von der Liebe Gottes. Und dieses Gefäß soll überfließend sein. Die Liebe, die wir empfangen, sollen wir nun weitergeben zu den anderen. Wir sollen Nächstenliebe praktizieren. Und umgekehrt ist es so, wenn wir den Nächsten lieben wie uns selbst, dann wird dieses Gefäß der Liebe in uns ja immer weniger. Der Liebespegel, könnte man sagen, nimmt ab. Und so erwacht in uns das Bedürfnis wieder, sich Gott zuzuwenden und von seiner Liebe etwas zu empfangen. So einen lebendigen Kreislauf der Liebe hat sich Gott vorgestellt in seiner Welt, die er geschaffen hat. In einer Begegnung mit einem reichen Jungunternehmer macht Jesus deutlich, was es heißt, den ersten Teil des Doppelgebotes der Liebe zu erfüllen. Dieser junge Mann konnte wirklich von sich sagen, dass er den Nächsten liebt. Er kannte die Gebote, die von der Nächstenliebe handeln. Und er konnte von sich sagen, ich halte sie. Aber dann stellte Jesus ihn auf die Probe und sagte zu ihm, verkaufe alles, was du hast und folge mir nach. Da war die Liebe, die Beziehung zu Gott gefragt. Und da musste er sich sagen, das kann ich nicht. Ich hänge zu sehr an meinem Besitz. Und er stellte fest, eigentlich ist die Liebe zum Geld, die Liebe zum Besitz an einer höheren Stelle eingeordnet in meinem Leben als die Liebe zu Gott. In einer anderen Begegnung, in einer Begegnung mit einem Theologen, macht Jesus deutlich, dass es auch auf die Liebe zum Nächsten ankommt. Und da erfahren wir nun durch die Erzählung, auf die wir hörten, etwas davon. Dieser junge Theologe hatte sicherlich Liebe zu Gott. Er bemühte sich mit seinem ganzen Leben, Gott besser kennenzulernen, in der Schrift zu studieren. Wenn man ihn fragte nach der Liebe zu Gott, dann antwortete er, jawohl, ich habe Liebe zu Gott. Ich liebe ihn von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt. Aber diesen Mann spricht Jesus jetzt auf die Nächstenliebe an. Denn offensichtlich war von dieser Liebe zu Gott im Alltag dieses Menschen nicht so viel zu sehen oder zu spüren. Und er möchte der sich nun aus der Affäre herausziehen, indem er fragt, wer ist denn mein Nächster? Wenn ich meinen Nächsten lieben soll, dann muss ich doch wissen, wer da gemeint ist, welcher Adressat hier gefragt ist. Und trotzdem, ich denke, diese Frage, wer ist denn mein Nächster, ist eigentlich eine gute Frage, eine wichtige Frage, ja eine zentrale Frage in der Diakonie. Eine zentrale Frage, die wir auch täglich für uns selber immer wieder beantworten oder bewegen müssen. Aber auch eine zentrale Frage in der Diakonie. Wir können doch nicht überall helfen, wo Hilfe Not täte. Uns fehlt dazu die Zeit. Uns fehlt dazu auch das nötige Kleingeld. Und an vielen Punkten, da sind wir einfach überfordert. Und ganz ähnlich ist es doch auch im Bereich der Diakonie. Die Not ist groß, die Warteschlange der Hilfesuchende ist lang und die Anfragen, auf die wir reagieren müssen in der Diakonie, sind vielfältig. Aber auf der anderen Seite sind die Zahl der Plätze in den Einrichtungen ja begrenzt. Der Diakonie ist das Geld knapp. Es gibt zahlreiche Vorschriften, die man einhalten muss. Und der Personalschlüssel ist eng. Man muss also wirklich fragen, wer ist denn mein Nächster? Und das gilt für die Kindergärten sicher genauso wie für die Kinderheime, die Schule, die Sozialstation und das Altenzentrum. Auf die Frage, wer ist denn mein Nächster, brauchen wir also eine Antwort. Und wenn man diese Frage stellt, dann kann man sie so stellen, wie dieser Schriftgelehrte, dass man sich aus der Verantwortung herausnehmen, herausziehen will. Man kann sie aber auch anders stellen, dass man nach seiner eigenen Verantwortung gegenüber dem Nächsten fragt. Und beides wird nun in dieser Erzählung vom barmherzigen Samariter deutlich gemacht. Wer ist denn mein Nächster? Man kann sich mit so einer Frage aus der Verantwortung ziehen. Es war ein Mensch. Damit beginnt Jesus seine Geschichte. Allgemeiner kann man ja gar nicht mehr anfangen. Ein Mensch, ein x-beliebiger also. Einer, der irgendwann, irgendwo, irgendwie begegnet. Warum bleibst du, Jesus, so allgemein? Warum denkt Jesus jetzt nicht an die Nahestehenden, wenn er auf die Frage eingeht, wer ist denn mein Nächster? Soll das mein Nächster sein? Irgendein Mensch? Nicht mein Familienangehöriger, nicht der Bruder und die Schwester in der Gemeinde, nicht der Nachbar, nicht der Freund, nicht einmal der Volksangehörige? Ein Mensch. Es war ein Mensch. So beginnt Jesus seine Erzählung. Und dann berichtet er von diesem Menschen, der unterwegs war von Jerusalem nach Jericho. Es war nichts Besonderes, da waren viele unterwegs, aber dann passierte es. An einer unübersichtlichen Stelle lauert diesem Menschen ein Gangster auf. Er überfällt ihn, raubt ihn aus, schlägt ihn halbtot. Und eines ist klar, wer hier bei 40 Grad in der Hitze, noch dazu vielleicht ohne Wasser, liegen bleibt, der ist bald am Ende. Gott sei Dank kommt jetzt ein Priester vorbei. Und Priester, die müssen doch helfen. Die wissen doch Bescheid in Sachen Nächstenliebe. Vielleicht hat dieser Priester, der gerade vom Tempeldienst in Jerusalem kam, dort sogar gepredigt über die Nächstenliebe. Und nach dem Gottesdienst kamen die Leute ganz tief berührt und angesprochen. Sie wollten das umsetzen. Und vielleicht gingen diese Gedanken über die eigene Predigt ihm jetzt noch durch den Kopf. Und er ist gerade dabei zu helfen. Er überlegt sich gerade, wie er helfen kann. Da kommt ihm ein rettender Gedanke. Er fragt sich, wer ist denn mein Nächster? Und er sagt sich, ich habe Geld in der Tasche, ich bin bezahlt worden für diesen Dienst. Außerdem warten zu Hause in Jericho meine Familienangehörigen, meine Kinder, meine Frau. Die Gemeinde in Jerusalem braucht mich dringend. Es ist hier Knappheit an Priestern. Jeder wird gebraucht. Wem ist denn jetzt geholfen, wenn ich hier diesem Mann, der da am Straßenrand liegt, helfe? Es könnte doch sein, dass die Gangster wieder zurückkommen und mir mein Geld abknöpfen. Wem ist dann geholfen? Und im Übrigen, wenn ich helfe und er stirbt mir unter den Händen, dann bin ich am Ende noch schuld. Ich diene Gott, sagt er sich. Ich diene Gott und dem Nächsten, wenn ich vorübergehe. Der Weg zur Hölle ist nicht nur mit guten Vorsätzen, sondern auch mit guten Gründen gepflastert. Und so weicht er, wie es wörtlich im Urtext heißt, auf die entgegengesetzte Straßenseite aus. Er macht also einen großen Bogen, damit er nicht hinsehen muss. Es ist so leicht, immer wieder neu einen großen Bogen zu machen. Nach einiger Zeit kommt ein Levit an dieser Stelle vorbei. Und auch er stellt sicherlich ganz ähnliche Überlegungen an. Er sagt sich vielleicht, ich habe heute Abend einen Vortrag bei Männervesper in Jericho. Der Termin steht fest. Und wenn ich mich hier aufhalte und diesem da helfe, dann komme ich viel zu spät an. Der Vortrag muss ausfallen. Und dann beginnt er zu rechnen. Ich würde ihm ja gerne helfen, aber wenn ich den Vortrag nicht halten kann, dann fehlt für die Leute dort bei Männervesper die Motivation. Hier helfe ich einem. Aber wenn ich meinen Vortrag über Nächstenliebe in Jericho halte, motiviere ich viele zur Gründung eines Samariterhilfsdienstes. Und die können dann in einer noch ganz anderen, ungeahnten Weise helfen. Das Rechenexempel ist eindeutig. Der Teufel ist schon immer ein guter Mathematiker gewesen und leistet sich keine logischen Schnitzer. Aber der Levit fällt auf die Teufelsmathematik herein und geht schnell an dem Verwundeten vorbei. Und so haben wir immer gute Gründe, um einen großen Bogen um Menschen zu machen, die unsere Hilfe brauchen. Und so haben wir immer gute Argumente, die Rechnung aufzumachen, mit der wir begründen, warum wir jetzt nicht helfen. Wer ist denn mein Nächster? Man kann sich mit so einer Frage aus der Verantwortung ziehen. Wer ist denn mein Nächster? Man kann sich mit dieser Frage aber auch der Verantwortung stellen. Und das wird jetzt durch diese Gestalt, durch diese Person des Samariters deutlich. Nach einiger Zeit kommt also ein Samariter vorüber. Ausgerechnet der hilft spontan. Er sieht den Verwundeten am Straßenrand und er sieht in ihm den Nächsten, der seine Hilfe braucht. In knappen Worten berichtet und erzählt Jesus jetzt diese unwahrscheinliche Dynamik der Liebe, die sich an dieser Stelle entfaltet. Er sieht es. Es jammert ihn. Er geht hin. Er reinigt und verbindet die Wunden. Er hebt ihn auf seinen Esel, bringt ihn zur Herberge, pflegt ihn dort und versorgt ihn und sorgt dafür, dass er weiterhin versorgt wird. Alles beginnt damit, dass dieser Samariter kommt und den, der da liegt, sieht. Hinsehen auf das Elend des anderen ist der erste Akt der Nächstenliebe. Liebe macht nicht nur erfinderisch, sondern auch finderisch. Die Liebe ergreift immer zuerst die Augen und dann die Hand. Mache ich die Augen zu, werden die Hände arbeitslos. Schließlich schläft das Gewissen ein. Und im Gericht werden daher zunächst einmal die Augen gerichtet. Die Angeklagten sagen zu ihrem Richter: Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Ihre Schuld bestand offenbar darin, dass sie nicht hingesehen haben, dass sie ihre Augen zugemacht haben. Der Samariter auf jeden Fall sieht hin. Und indem er hinsieht, überkommt ihn das Erbarmen. Es jammerte ihn. Man muss hinsehen, um Barmherzigkeit zu bekommen. Es jammert ihn. Er sieht einen Menschen, der unter die Räuber gefallen ist. Und das zu sehen, dass da einer unter die Räuber gefallen ist, das ist wichtig. Wenn wir einen gefallenen Menschen mit barmherzigen Augen Jesu ansehen, dann sehen wir in ihm nicht zuerst den Schuldigen, sondern zuerst einmal das Opfer. Ich erkenne nicht zuerst seine Schuld, sondern ich erkenne, dass er ein Opfer ist, ein Opfer des Räubers, ein Opfer des Teufels und der Sünde geworden ist. Satan wird in der Bibel ja so dargestellt, als Räuber und als Mörder von Anfang an. Und diese Sicht, dass ich den anderen zuerst einmal als Opfer sehe, nicht primär als den Schuldigen, wo ich dann sagen kann, ja, der ist ja allein selber schuld für das, dass es ihm so geht. Diese Sicht bewahrt mir die Liebe zum Nächsten. Sie bewahrt mich auch davor, dass ich mich über den anderen erhebe, ihn missachte oder lieblos verurteile, nach dem Motto, mir wäre das nicht passiert. Von Jesus selbst wird es gesagt, dass es ihn zuerst einmal erbarmt hat, als er die Menschen sah. Und von diesem Erbarmen, von diesem Jammer, den er erkannte, von diesem Erbarmen getrieben, ging er zu den Menschen. Und da sind wir schon bei der nächsten Bewegung. Dieser Samariter sieht, es erbarmt ihn und er geht hin. Der Samariter schafft es jetzt, sich von seinen eigenen Plänen loszureißen. Er tut das, was Paulus so ausdrückt. Ein jeder sähe nicht auf das Seine, sondern auf das, was des anderen ist. Und das Gefühl, keine Zeit haben zu dürfen oder zu können, ist der Hauptgrund für viele Unterlassungssünden. Interessant ist auch an dieser Stelle die Charakterisierung des Teufels. In der Offenbarung wird gesagt, der Teufel kommt zu euch hinab und hat einen großen Zorn und weiß, dass er wenig Zeit hat. Der Teufel ist also ein gestresster Manager, ein Hektiker, der wenig Zeit hat. Und er möchte auch uns alle da mit hineinziehen, dass wir ständig meinen, ich habe keine Zeit, schon gar nicht für irgendwelche Menschen, die in Not sind. Da gibt es tausend Argumente, die wir dann vorlegen können. Wer liebt, muss immer bereit sein, das sagt uns diese Geschichte, sich aus seinen Plänen und Vorhaben herausreißen zu lassen. Vielleicht auch aus den Plänen die andere für uns machen in der Diakonie. Dass wir dann den Menschen sehen und nicht mehr nur die Prinzipien, die Pläne, unser eigenes Vorhaben. Ich muss bereit sein, mich durch Aufgaben überraschen zu lassen, die Gott mir heute stellt. Man könnte auch sagen, Gott zwingt mich immer zur Improvisation. Gottes Aufgaben haben immer etwas Überraschendes an sich. Der geängstete und gefangene Mensch, den Gott mir vor die Füße legt, liegt bestimmt dann auf meinem Weg, wenn ich nicht damit rechne, wenn ich keine Zeit habe. Der Samariter sieht, es jammert ihn, er geht hin. Und danach gießt er Öl und Wein auf seine Wunden und verbindet sie. Soforthilfe ist angesagt. Und da muss genau überlegt werden, was ist jetzt sofort dran? Man kann manches tun an Hilfestellungen, aber ich muss das treffen, was jetzt im Moment das Wichtigste ist. Das kann eine bestimmte Tat, eine bestimmte Handlung sein, ein gutes Essen, ein Kleidungsstück, was auch immer. Das kann aber auch ein ermutigendes, tröstendes oder ermahnendes Wort sein. Wein und Öl und Verbandsmaterial sind auch ein Bild für die Vergebung. Die Bibel zeigt uns deutlich, wenn es zur Heilung kommen soll, zur ganzheitlichen Heilung in einem Menschenleben, dann brauchen wir die Vergebung, die nur Jesus schenken kann. Dann muss die Frage der Schuld, der Belastung von der Vergangenheit her geklärt werden mit Jesus, der die Sünden vergibt. Dann muss die Beziehung zu Gott erneuert werden und die Beziehung zum Nächsten. Und darauf kann man dann aufbauen, wenn dieser Dienst getan ist. Nach der Soforthilfe sorgt der Samariter für die langfristige Pflege des Verletzten. Er nimmt ihn in eine Herberge und dort pflegt er ihn eine gewisse Zeit. Könnte auch sagen, er nimmt ihn in eine diakonische Einrichtung. Manchmal ist es gut, dass Menschen auch herausgenommen werden aus ihrem sozialen Umfeld. In den Kinderheimen weiß man da manches dazu erzählen, wie hilfreich das auch ist, dass jemand in dieser geschützten Umgebung für einige Zeit wohnen kann. Oft ist den Menschen nur so geholfen, dass sie herausgenommen werden und in so eine Herberge, wie es hier heißt, kommen. Diese Herberge steht aber auch für die Gemeinde. Als Gemeinde sind wir so etwas wie eine Herberge für die Menschen. Die Gemeinde, könnte man auch sagen, ist ein einziges Krankenhaus für Verwundete und Verletzte, in dem Jesus, der Chefarzt, seine Patienten in Pflege nimmt. Und das sind nicht nur die, die jetzt am Wegesrand liegen, sondern da gehören wir alle mit dazu. Und wir als Gemeinde wollen die Diakonie auch so unterstützen, indem wir sagen, wir wollen ein Stück weit diese Herberge auch sein, wo man hineinfinden und hineinkommen kann, und Hilfe erhält von dem, der die Herberge leitet, von Jesus selber. Deshalb ist uns hier in Korntal die Verbindung zwischen Gemeinde und Diakonie so wichtig. Wichtig ist es auch zu sehen, dass der Samariter, nachdem er für die langfristige Pflege gesorgt hat, sich wieder zurückzieht. Er meint nicht, dass seine Hilfe darin besteht, dass er alles selber abdecken muss. Für manche Dienste, für manche Dinge gibt es Menschen, die das viel besser können als ich. Und außerdem verlangt Gott nicht, dass ich durch so einen Dienst ein Leben lang womöglich blockiert bin und dann keine Möglichkeit mehr habe, an anderen Stellen zur Soforthilfe. Wenn die Sachen geregelt sind, dann kann man sich auch wieder herausziehen. Dann können das andere übernehmen. Und ein Nebenzug dieser Geschichte ist, dass er dann seinen Geldbeutel aus der Tasche holt und die Pflege bezahlt. Die Pflege muss auch bezahlt werden. Und Diakonie besteht auch in der Opferbereitschaft der Gemeinde. Diakonie kann auch heißen, oder Nächstenliebe, dass ich meinen Geldbeutel aufmache. Es entlastet uns, dass wir Menschen, denen wir geholfen haben, auch anderen Händen übergeben und überlassen können. Und das ist auch ein Stück weit der stellvertretende Dienst in der Diakonie, wo dann Fachkräfte weiterhelfen. Wir sind vielleicht in der Gemeinde an vielen Stellen diese Nothelfer, die im Moment die erste Hilfe leisten und sind dankbar, dass wir dann weitergeben können, auch an verschiedene diakonische Einrichtungen. Auch wir selbst, nicht nur die anderen, brauchen die Pflege unseres Herrn. Er ist der, der uns täglich pflegt und Gutes gibt, damit wir etwas zum Weitergeben haben. Wir haben uns heute Morgen beschäftigt mit dieser Frage, wer ist denn mein Nächster? Man kann sich doch so eine Frage aus der Verantwortung herausziehen und herausnehmen. Man kann aber auch sich mit dieser Frage in die Verantwortung ganz bewusst hineinstellen. Zum Schluss steht ja gar nicht mehr diese Frage im Raum, wer ist denn mein Nächster? Sondern Jesus fragt jetzt zurück. Er fragt ganz anders, er fragt, wer ist denn von den drei Personen in der Geschichte dem der Nächste gewesen, der unter die Räuber fiel? Er kehrt also diese Frage um und fragt, wem bist du der Nächste? Wer braucht deine Hilfe? So gefragt sieht es ja ganz anders aus. Solange ich noch frage, wer ist mein Nächster, kann ich einordnen und aussortieren. Wenn ich aber frage, wem bin ich der Nächste, dann kann ich eigentlich nicht mehr zurückweichen, nicht mehr ausweichen. Dann öffnet sich kein Hintertürchen mehr. Wer die Menschen mit den Augen der Liebe und Barmherzigkeit Jesu ansieht, wird immer wissen, wer sein Nächster ist. Und alles Lieben auch gegenüber meinem Nächsten, wird dann letztlich ein Dankabstatten sein dafür, dass ich zuerst geliebt wurde von Jesus, dass ich geheilt worden bin durch sein Leben. Ich gebe nur weiter, was ich empfangen habe. Und da steht fest, der, der dem verletzten Menschen am Straßenrand die Barmherzigkeit getan hat, war ihm der Nächste. Und Jesus sagt, so geh hin und tu desgleichen. Amen.